Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1919, die Münchner Räterepublik, Teil 1.
Mit. Und er schrie, ich Revoluze! Und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straße, mitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt, putzt, putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus, zwecks des Bar, zwecks des Bar, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtenlichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihnen's Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Nicht mehr mit, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitter, bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt, nämlich wie man revoluzt, nämlich wie man revoluzt und dabei und dabei und dabei doch Lampen putzt.
Wie unschwer an dem Trailer und dem ersten Liedchen zu erkennen, seid ihr wieder in einer Geschichtssendung gelandet. Und zwar diesmal über die Münchner Räterepublik. Wir haben ja schon mal in dieser Reihe eine Sendung gemacht zu 1918, zur Novemberrevolution in Berlin, die sich auch primär mit den Ereignissen in Berlin beschäftigt, aber auch mit den Teilen, die davor passiert sind, also wie es überhaupt dazu kam, dass in Deutschland, was ja heutzutage schwerlich vorstellbar ist, dass in Deutschland die Leute wirklich massenweise auf die Straße gehen und eine Revolution wollen. Da haben wir dann in der einen Sendung halt auch mal darauf eingegangen, wie die Entwicklung der SPD war, dass sie halt mal eine verbotene Partei war und eine ganz klar sozialistische, revolutionäre Partei, die wo nachher, als sie dann wieder erlaubt, sagen wir, legalisiert worden ist, mehr so ja, ein Parteiapparat, so Parteisoldaten, das, was man heute in der SPD immer noch hat, entwickelt haben. Und denen war, sagen wir mal so, der Revolutionsgedanke nicht so ganz so geheuer. Und darauf bezieht sich übrigens auch das Lied, das ihr eben gehört habt, das nämlich von Erich Mühsam ist, der in der Münchner Räterepublik eine entscheidende Rolle gespielt hat. Da kommen wir aber später nochmal zu. Und das Lied war halt Der Revoluzzer. Und das geht halt eben um die kleinen armen SPD-Parteisoldaten, die ja gar nicht eigentlich so eine Revolution wollen, aber auch irgendwie noch da drin sind. Ja, die SPD hat, wie gesagt, einen Wandel gemacht, den hat sie vor allem vor dem, also einen entscheidenden Wandel hat sie gemacht vor dem Ersten Weltkrieg, wo es dann zum Schluss dazu so weit gekommen ist, dass sie sogar die Kriegskredite mit zugestimmt hat, um halt eben nicht als Vaterlandsverräter dazustehen. Ja, und nach dem Ersten Weltkrieg sah die Situation wieder etwas anders aus, weil die Leute hatten jetzt definitiv gerafft, dass Krieg nicht das klasse Teil ist und dass sie da schon ausgebeutet wurden. Und es war so, dass halt schon die Leute auf die Straße gegangen sind und einfach ihren Kaiser nicht mehr haben wollten. Ja, und die SPD hat dann ein bisschen was rumlaviert, dass sie zum einen versucht hat, erstmal die Revolution zu verhindern, teilweise versucht hat, sich dann an die Spitze der Revolution zu setzen, um sie zu verhindern. Und das Interessante war, was für Bündnispartner die SPD dabei gewonnen hat. Und einen Bündnispartner, den wollen wir euch jetzt mal nicht vorenthalten, und zwar ist das ein gewisser Max von Baden. Das war nämlich erstmal der Nachfolger vom guten Kaiser Wilhelm. Das war natürlich, wie man am Namen erkennt, ein Adliger. Und der hat etwas sehr Interessantes von sich gegeben.
Heute noch hoffe ich, den Kaiser und die Dynastie Hohenzollern zu retten. Aber dies allein erfordert einen Aufwand an Geist und Seelenstärke, die einen ganzen Mann in Anspruch nimmt. Die Konservativen sprechen ganz offen von seiner Abdankung. Gottlob, dass ich in den Sozialdemokraten Männer auf meiner Seite habe, auf deren Loyalität ich mich wenigstens vollkommen verlassen kann. Mit ihrer Hilfe werde ich hoffentlich imstande sein, den Kaiser zu retten. Welche Ironie des Schicksals.
Aber auch so, ja, sagen wir, amüsant sich das anhört, dass die SPD die Monarchie vielleicht retten wollte wohl, hat das nachher also wirklich auch blutigen, ist da aus diesem, ja, Amüsement vielleicht blutiger Ernst geworden, weil die SPD waren gerade diejenigen welchen, die nachher die Freikorps, das waren dann die Vorläufer von der die später auch in sich in die SA eingegliedert haben, also die Vorläufer der Faschisten, zu Hilfe genommen, um halt die Leute, die den Aufstand gemacht haben, niederzuschießen, also einfach knallhart abzuknallen. Dazu haben wir auch ein schönes Zitat, und zwar von einem sogenannten Herrn Noske, berühmt berüchtigt, der mal von sich behauptet hat, dass er den Bluthund machen musste. Dieser Noske ist eben ein führender SPD-Mann und sehr enger Vertrauter von jedem Ebert, wo wir heute noch von der SPD das Ebert-Haus kennen und so weiter und so fort. Und Noske war mehr oder weniger derjenige welche, der die Gedanken Eberts direkt umgesetzt hat. Und wie es dazu kam, dass Noske den Oberbefehl über die Streitkräfte bekommen hat, um die Leute abknallen zu lassen, das hört ihr jetzt.
Meiner Meinung, dass nun versucht werden müsse, mit Waffengewalt Ordnung zu schaffen, wurde nicht widersprochen. Der Kriegsminister, Oberst Reinhardt, formulierte einen Befehl, durch den die Regierung und der Zentralrat den Generalleutnant von Hoffmann, der mit einigen Formationen nicht weit von Berlin war, zum Oberbefehlshaber ernannte. Dagegen wurde eingewendet, dass die Arbeiter gegen einen General die größten Bedenken hegen würden. In ziemlicher Aufregung, denn die Zeit drängte, auf der Straße riefen unsere Leute nach Waffen, stand man im Arbeitszimmer Eberts umher. Ich forderte, dass ein Entschluss gefasst werde. Darauf sagte jemand: Dann mach doch du die Sache. Worauf ich kurz entschlossen erwiderte: Meinetwegen. Einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht. Meine Ernennung zum Oberbefehlshaber war vollzogen.
Da lagen wir im großen Krieg der Räuber. Uns drüben lagen die gleichen dreckigen Leiber. Arbeiter wie wir, da haben wir gedacht, das ist nicht unser Krieg, nicht unsere Schlacht. Und im Feuer von Verdun, da dachten wir, wir Sozialdemokraten stimmten dafür.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Und als wir heimgekehrt ins deutsche Land, da sagten wir, wir nehmen's in die Hand. Und 44 deutsche Städte bildeten Arbeiter und Soldatenräte. Doch oben an der Spitze die Genossen, die hat unser linker Trend verdrossen.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Es stiegen rosa Spitzenfunktionäre bis hinauf zur Präsidentenehre. Und als sie endlich zu den Oberen zählten, da vergaßen sie, wofür wir sie einst wählten. Sie führten jetzt des Kapitals Geschäfte und stützten sich auf reaktionäre Kräfte.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Das waren die Schmetterlinge mit dem Schuss von hinten. Damit ist natürlich auch wieder mal die SPD gemeint, die ihre eigenen Leute hat abknallen lassen. Ja, das war jetzt etwas schwierig. Aber wir wollen ja nicht eigentlich über die generelle Reichssituation hier in dieser Sendung reden, sondern wir wollen über die Münchner Räterepublik reden. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Räterepublik, beziehungsweise was sind Räte?
Ja, Räte sollen im Endeffekt nur basisdemokratisches Moment sein oder das basisdemokratische Moment, das diese Republik als eine demokratische Republik legitimiert und sollen in der konkreten Situation auch die Bourgeoisie, die nach wie vor die Machtmittel in den Landtagen und auf der Reichsebene besitzt, klein halten. Das ist im Endeffekt das, was in der speziellen Situation intendiert ist.
Ja, natürlich fällt so eine Definition auch nicht so einfach. Das war jetzt eine böse Frage von mir, weil an der Definition, was Räte sind, haben sich schon einige einen abgebrochen. Wir wollen auch mal euch einen kleinen Originalton zu Gemüte führen, in dem auch mal versucht wird, weshalb es überhaupt sinnig ist, eine Rätedemokratie, nur eine Räterepublik einzuführen.
Im Landtag sitzt die Bourgeoisie. Wir wollen nicht länger dulden, dass die Bourgeoisie über das Schicksal des Proletariats bestimmt. Wir wollen keine Generale mehr, die die Soldaten in den Krieg hetzen. Wir wollen keine Fabrikbesitzer mehr, die unsere Löhne bestimmen und uns dann aus den Werkshallen aussperren, wenn wir nicht parieren. Wir wollen keine Großgrundbesitzer mehr, die den Bauern die Pacht kündigen können. Und wir wollen keine Hausherren mehr, die den Mietern die Mieten erhöhen und sie dann auf die Straße setzen, wenn sie nicht zahlen können.
Solange die Bourgeoisie Herrin der Fabriken, der Wohnhäuser, von Grund und Boden ist, solange sie die Armee in der Hand hat, solange ist das Proletariat machtlos. Da hilft uns kein Landtag, nicht einmal, wenn wir die Mehrheit hätten. Die Macht hat, wer die Produktionsmittel beherrscht. Deshalb verlangen wir, dass Fabriken, Wohnraum und Grund und Boden in das Eigentum der Werktätigen übergehen. Deshalb verlangen wir einen Staat, in dem nur die gewählten Vertreter der werktätigen Massen regieren.
Eben die Räterepublik.
Aber das ist doch Utopie.
In Russland sind sie eben dabei, diese Utopie zu verwirklichen.
Ja, das ist ja ganz nett, dass das hier kommt, das russische Beispiel, die russische Utopie. Zu sagen ist, dass die Situation in Deutschland grundsätzlich eine andere war und dass die deutsche Revolution, die Novemberrevolution, eine eigenständige Geschichte ist, die nicht, wie die bürgerliche Presse beständig meinte, verbreiten zu müssen, von russischen Agenten in Szene gesetzt worden ist.
Es ist eher sogar so vielleicht, dass das eigentliche die Idee, die in Russland ursprünglich auch mal war, nämlich Räte, nämlich so Wert heißt ja auch nichts anderes als ein Rat, dass diese Idee versucht wurde in Deutschland und ganz vor allem in Bayern halt umzusetzen. Also das war eher das Original und das Russische war das entartete Teil, aber zurück nach Bayern.
Gut, zurück nach Bayern. Ja, an Bayern gibt es dann im Vergleich zur reichsweiten Situation noch einige Sachen, die zu bemerken sind zunächst erstmal. Also zum einen ist Bayern ein sehr agrarisch geprägtes Land gewesen mit wenigen industrialisierten Gebieten. Das heißt, da haben natürlich zwangsläufig Bauern auch eine Rolle gespielt und Bayern ist eine der wenigen Regionen, in der es Bauernräte gegeben haben, hat diese Bauernräte dann zu einem Teil zumindest auch tatsächlich die Revolution vorangetrieben haben. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, da zu genau drauf einzugehen, aber sie spielen eine Rolle und sie spielen eine durchaus auch revolutionäre Rolle.
Es ist halt für uns vielleicht schwer vorstellbar, aber den Bauern ging es wirklich finanziell oder generell von der Lebenssituation her rotten schlecht. Und das hat immer dazu geführt, dass die Leute denken, und da ist es erstmal egal, ob das Arbeiter sind oder Bauern. Und solche Bauernaufstände, die hat es von den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert bis hin in Mitteleuropa, was weiß ich, zum Beispiel in Spanien gegeben. Aber in Bayern gab es ja nicht nur die Bauern.
Nee, da gab es nicht nur die Bauern, sondern natürlich gab es, oder was heißt natürlich gab es? Es gab, das ist auch relativ eigenständig für die bayerische Situation, es gab sehr viele Intellektuelle, die sich konkret an den Revolutionsereignissen beteiligt haben und die dann tatsächlich in der Phase der Räterepublik dann Stellung bezogen haben. Stellung nicht im militärischen Sinne direkt, sondern als Beauftragte, Volksbeauftragte, also in einem Rätesystem. Schon vorher in den revolutionären Arbeiterräten waren sehr viele Intellektuelle vertreten. Deshalb wird die Bayerische Räterepublik häufig auch als eine Räterepublik, zumindest die erste, als eine Räterepublik von Bohemiers verschrien. Aber das ist ein Punkt, auf den werden wir auf jeden Fall später nochmal eingehen können, denke ich. Gab auf jeden Fall Intellektuelle, die auch vom Proletariat, das revolutionär war,
also von den Arbeiters,
von des Arbeiters, genau, akzeptiert worden ist als Führungspersönlichkeiten, in also wie auch immer, oder als Beauftragte, als Räte. Das ist schon sehr, sehr spannend eigentlich, dass das Proletariat oder die Arbeiters in Bayern im Gegensatz zur SPD zur Situation in Preußen, im Reichsgebiet, in großen Teilen des Reichsgebiets im Endeffekt, die SPD hat es nicht geschafft, sich die MSPD hat es nicht geschafft, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen und die Bewegung umzudrehen. Und Intellektuelle, die Sozialisten, revolutionäre Sozialisten waren, haben es geschafft, sich in eine herausragende Führungsposition zu begeben und stückchenweise was anzuleiern, um die Reformisten in die Defensive zu drängen. Das ist schon bemerkenswert, auf jeden Fall.
Ja, um vielleicht mal verstehbar zu machen, was das bedeutet, was die SPD vorhatte. Sie haben halt irgendwann gemerkt, dass sie die Revolution der Bevölkerung einfach nicht mehr stoppen konnten und dann kam halt die Idee auf, dann setzen wir uns an die Spitze und leiten das woanders hin um. Das hat, wie gesagt, in Bayern nicht funktioniert, aber in Berlin hat das funktioniert, weil da gab es einen Reichsrätekongress, sprich, das war das zentrale Teil, wo eigentlich die Räte hingewählt wurden.
Wo die Räte aus dem gesamten Reichsgebiet hingekommen sind, um über die Zukunft der deutschen Revolution zu entscheiden.
Und da saßen mehrheitlich, das ist das Verrückte, dann Leute aus der SPD, die genau eben diese Revolution eigentlich gar nicht wollten. Also das heißt, die Revolutionäre haben dummerweise ihre eigenen, sagen wir mal, Schlechter, Scharfrichter oder wie auch immer für die Revolution gewählt. Und wie so ein Beschluss dann aussieht bei einem Reichsrätekongress, wo die SPD die Mehrheit hat, das könnt ihr jetzt mal hören.
Der Reichsrätekongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands, der die gesamte politische Macht repräsentiert, überträgt bis zur anderweitigen Regelung durch die Nationalversammlung die gesetzgebende und vollziehende Gewalt dem Rat der Volksbeauftragten. Der Kongress bestellt ferner einen Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte, der die parlamentarische Überwachung des deutschen preußischen Kabinetts ausübt. Er hat das Recht zur Überwachung der Volksbeauftragten des Reiches und bis zur endgültigen Regelung der staatlichen Verhältnisse auch der Volksbeauftragten Preußens.
Ja, das hat sich jetzt ja ein bisschen verklausuliert angehört. Aber was man festhalten kann, ist, dass dieser Reichsrätekongress im Dezember 1918 faktisch die Entmachtung der Räte beschließt. Es geht nur noch darum, auf die sich zu bildende Nationalversammlung zu warten und damit auf die Rückkehr zu einer rein bürgerlichen Republik, die Abkehr von der proletarischen Demokratie und vom Weg hin zu einer sozialistischen Republik. Das ist, kann man schon sagen, die Konterrevolution, die anrollt, die sich dann auch im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar in Berlin mit blutigen Kämpfen gegen die Arbeiter durchsetzen kann.
Also da ist dann wirklich das Militär halt auf Befehl von solchen Leuten wie Ebert und Noske in Berlin einmarschiert und hat die Leute, die halt vorher wirklich niemanden umgebracht haben, massenhaft, also wirklich bestialisch niedergemetzelt. Also da gibt es auch einige wirklich heftige Dokumente, aber das könntet ihr dann in der Sendung zu 1918 hören.
Im Musterland der Revolution ist es allerdings ein bisschen anders, sprich in Bayern. Da sind die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte eigentlich seit der Großdemonstration am 7. November 1918 auf der Theresienwiese stärker unter Einfluss von der USPD oder beziehungsweise von einem Führer der USPD, dieser heißt Kurt Eisner. Und die, nur kurz zur USPD, das ist die Linksabspaltung der SPD im Krieg, die sich als Kriegsgegnerin dann von der SPD getrennt hatten, die unter Eisner in Bayern tatsächlich die Massen binden können, die revolutionären Massen binden können und es schaffen, der MSPD nur die zweite Rolle zu lassen im Endeffekt, ne? Denn die rechte SPD unter deren Führer Erhard Auer geht schon bei dieser ersten Großdemonstration nach Hause, während Eisner mit der guten Hälfte der Demonstration zu den Kasernen geht und den Soldaten sagt, sie sollen jetzt mal ein bisschen mitmachen, was sie dann auch tun. Der hat einen sehr guten Ruf und der bindet den Auer als Innenminister in sein Kabinett. Also Eisner ist vorher von den Räten zum Ministerpräsidenten gewählt worden, bindet den Auer als Innenminister ein, lässt ihm aber nicht die Möglichkeit, tatsächlich die Revolutionsereignisse zu bestimmen. Das ist sehr wichtig, wenn man jetzt kurz sich vor Augen hält, was reichsweit passiert. Der Ebert, dessen Rolle im Endeffekt in Bayern Auer spielt, schafft es ja, die hatten wir ja schon gesagt, die Revolution einfach zu kappen. Während der Eisner in München eine Möglichkeit versucht, die Räte als das demokratische Element der sozialistischen Revolution weiter beizubehalten. Der entwickelt eine eigene Rätetheorie, die so ein Machtbalance-Teil ist zwischen einem Parlament und einer rätedemokratischen Sache.
Ja, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie Eisner das gemeint hat, haben wir auch jetzt ein Tondokument, wo Eisner eben jenem Auer von der SPD versucht, das zu erklären.
Deutschland darf nicht zum alten Parlamentarismus zurückkehren. Dieser Parlamentarismus ist tot, muss tot sein und tot bleiben. Tot seit jenem verhängnisvollen Augusttag 1914, wo die Sozialdemokraten...
Ihre Parteifreunde, Genosse Auer.
Wo die Sozialdemokraten mit den bürgerlichen Parteien Seite an Seite für den Krieg gestimmt haben. Die werktätigen Massen werden einem solchen Parlament nicht mehr glauben. Und die Welt wird dem deutschen Volk seinen ehrlichen Friedenswillen nicht glauben, wenn es wieder ein solches Parlament hat. Wir wollen ein neues Deutschland aufbauen, ein Deutschland, in dem die Mächte von gestern und die Männer von gestern endgültig zum Schweigen gebracht sind.
Wie stellen Sie sich ein solches neues Parlament in einem neuen Deutschland vor?
Indem er das Parlament durch die Räte kontrollieren lässt.
Ein Nebenparlament.
Ein Nebenparlament, wenn Sie so wollen. Ein Nebenparlament, von dem aus der lebendige Geist der Demokratie und des Sozialismus hinüberströmt in das Parlament der Abgeordneten.
Ja, was, denke ich, klar werden muss, ist, dass Eisner natürlich eine Taktik zur Rettung der Revolution versucht, die als Pragmatismus einfach eingeschätzt werden kann. Er ist sowas wie der revolutionäre Pragmatiker oder der pragmatische Revolutionär in der ganzen Geschichte in Bayern, der versucht, reichsweit ist der Bürgerkrieg im Endeffekt langsam im Gange, in Bayern zu retten, was zu retten ist. Auf seiner einen Seite hat er den Auer als Gegenspieler, auf der anderen Seite, wenn man ihn jetzt als Realo sieht, gibt es da noch so ein paar Fundis, die vom Parlamentarismus überhaupt nichts mehr halten. Das ist die KPD, die zu dem Zeitpunkt noch relativ klein ist in Bayern, aber die im Aufbau befindlich ist und später noch eine größere Rolle spielen wird, also dann in den April- und Mai-Tagen. Die wird geführt von einem Menschen, der von der Berliner Parteizentrale geschickt worden ist, um in München, in Bayern allgemein nach dem Rechten zu sehen. Der heißt Eugen Levenet, auf den werden wir wahrscheinlich auch noch eingehen. Und auf der anderen Seite, also neben den Kommunisten auf der Linken, gibt es auch noch einen Haufen libertärer Sozialisten.
Manche nennen sich auch einfach Anarchisten.
Das ist wohl wahr. Das könnte man auch so ausdrücken. Also die bekanntesten davon, die wahrscheinlich später noch behandelt werden, das sind Gustav Landauer und Erich Mühsam, die genauso wie die Kommunisten auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Art und Weise, aber die genauso wie die Kommunisten überhaupt keine Rückkehr mehr zum Parlamentarismus in irgendeiner Form für gutheißen können.
Und dazu haben wir auch noch ein Tondokument, wie nämlich eben jener Mühsam versucht zu erklären, was er von Eisner hält für eine Räteversammlung und weshalb er für die Räterepublik ist.
Und dieser Herr Eisner, der das Vertrauen der Massen an die Spitze der Revolution gestellt hat, dieser selbe Herr Eisner hat die Revolution schmählich verraten. Er hat vor der Bourgeoisie kapituliert. Er macht gemeinsame Sache mit Opportunisten vom Schlage eines Erhard Auer und Johannes Hoffmann. Eine Regierung von Kapitulanten und Verrätern hat jetzt in Bayern allgemeine Wahlen ausgeschrieben. Das nennen Sie jetzt Demokratie, die Herren Eisner, Auer, Hoffmann und Genossen. Aber das Proletariat lehnt diese bürgerlich-demokratische Politik ab. Wie sieht sie denn aus, die Demokratie dieser Herren? Wie die Demokratie vor 1914? Das ist es. Alle sollen sie wiederkommen. Die Kapitalisten, die euch ausbeuten. Die Großgrundbesitzer, die den Bauernstand abwürgen. Die Pfaffen, die die Schulen beherrschen. Und die Offiziere, die euch in den Krieg hetzen und euch dann in den Schützengräben verrecken lassen. Das sind die Herren, die allgemeine Wahlen wollen, damit sie sich im Landtag wieder breit machen können. Aber wir werden das nicht dulden. Ihr seid die Repräsentanten der werktätigen Massen. Wir, die Mitglieder des Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrates, wir werden es nicht dulden, dass diese jämmerlichen Figuren von gestern und vorgestern wieder aus ihren Löchern hervorkriechen. Wir wollen kein Parlament, wir wollen keinen Landtag, wir wollen die Räterepublik.
keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Im Süden, im Osten, im Norden, im Westen, es sind überall dieselben, die uns erpressen. In jeder Stadt und in jedem Land heißt die Parole von unserem Kampf.
Heißt die Parole von unserem Kampf.
Während es in Berlin, in Bremen, in Hamburg und eigentlich überall im restlichen Reichsgebiet zu einer blutigen Niederschlagung der Revolution kommt, überall die Konterrevolution im Gange ist, Terror ausgeübt wird gegen alles, was sich in irgendeiner Form als Sozialist oder Sozialistin zu kennen gibt, wird Eisner mit seiner Konzeption in Bayern zum eigentlich einzigen ernstzunehmenden Gegner Eberts in Berlin. Weil, was klar ist, Luxemburg, Liebknecht sind im Januar ermordet worden. Eisner steht noch an der Spitze einer, zumindest die revolutionären Errungenschaften, verteidigenden Republik in Bayern. Und er hat eine sehr eigenständige Konzeption, auch außenpolitisch, was jetzt ganz grobe Richtungen angeht, die Nachfolge des Deutschen Reiches, die Ebert eigentlich antritt. Eisner will für Bayern eigentlich ganz klar die Kriegsschuld anerkennen des Deutschen Reiches. Er wird als Nestbeschmutzer diffamiert von Sozialdemokraten und natürlich von der bürgerlichen Presse. Er will eine ganz klare Trennung haben von den alten Eliten, kann sich nicht gegen die Wahlen zur Nationalversammlung wehren, will er eigentlich ja auch gar nicht. Aber was ihm klar ist, ist, dass die Räte, wenn sie als ein Instrument der Machtbalance wirken wollen, dass die Räte noch Zeit brauchen. Eisner versucht in Bayern so lange wie möglich den Zusammentritt der gewählten Nationalversammlung hinauszuschieben. Bei den Wahlen zu dieser Nationalversammlung haben die katholisch-bürgerlichen Partei, also die katholisch-bürgerliche Partei, eine Mehrheit errungen. Die soll zwar nicht als Partei diese Nationalversammlung, also den Ministerpräsidenten stellen, soll zwar schon eine MSPD und liberale Regierungsmehrheit geben. Aber was klar ist, ist, dass wenn in irgendeiner Form die Revolution weitergehen soll, müssen die Räte erstmal ihre Aufgaben erfüllen können. Und das können sie nur, wenn sie noch Zeit bekommen, wenn sie lernen können. Das ist halt in dem ganzen Chaos, kann man sagen, was man will, eine sehr notwendige Geschichte, die die Eisner sieht, Zeit. Einfach, wir brauchen Zeit, um nach vorne zu kommen. Denn ja, was will man sagen, ne? Also Chaos ist all überall und Revolution ist immer noch da oder zumindest die Möglichkeit zu einer sozialistischen Republik in Bayern. Dann passiert aber Folgendes, als Eisner den Zusammentritt der Nationalversammlung in Bayern nicht mehr verhindert oder des Landtags in Bayern, so rum, nicht mehr verhindern kann, mit seinem Rücktrittsgesuch im Endeffekt schon in der Tasche auf dem Weg zum Landtag ist, wird er von einem ehemaligen Mitglied der rechten Thule-Gesellschaft, so einer Vorgängerorganisation der Faschisten, erschossen. Und danach kommt es zu einer Zuspitzung der Situation, die natürlich ohne seinen Tod so nicht eingetreten wäre, weil er Führer der Massen ist und die Massen hinter sich weiß, also die kleinen Leute sind später auch auf seiner Beerdigung stark vertreten und er als ein Berliner Jude, der ist, also wenn man das muss man schon so sagen, es wird in der ganzen Zeit gehetzt gegen die Juden, also Antisemitismus ist sehr stark in der antirevolutionären Politik, in der bürgerlichen Presse vertreten. Dieser Eisner wird von vielen Tausenden von Leuten zu Grabe getragen. Es bricht ein relatives Chaos aus, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf.
Eben, wollen wir jetzt erstmal noch ein bisschen was Musik machen und dann wollen wir mal erzählen, wie es danach weitergegangen ist. But if we're to have a
perfect understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Thank you.
Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down.
Ja, wir waren gerade beim Attentat, bei der Ermordung von Eisner. Das ist der Knackpunkt eigentlich. Das, was dann passiert, ist eine relativ chaotische Situation. Es kommt zu ziemlichen Demonstrationen von dem Zorn einfach, der in den Leuten steckt. Eisner wird häufig beschrieben als derjenige, der das Herz, also mit seiner Konzeption das Herz und das Hirn der sogenannten kleinen Leute erreicht hatte. Und einer dieser kleinen Leute, Metzgergeselle namens Lindner, der geht wie selbstverständlich eigentlich davon aus, dass hinter so einem Attentat auf den Revolutionsführer, nennen wir ihn jetzt mal so, eigentlich nur der jeweilige Gegenspieler der MSPD stecken kann. In dem Fall ist das Auer. Und dieser Metzgergeselle, Lindner, der nimmt einfach an, Auer war's, läuft rüber in den Landtag. Da ist der Auer gerade dabei, eine Rede auf Eisner, auf den gerade ermordeten Eisner zu halten. Die Räte treffen sich auch im selben Gebäude und Auer wird von diesem Metzgergesellen einfach niedergeschossen, ist die nächste Zeit von der politischen Bühne verschwunden. Die nächste Zeit heißt eigentlich die nächsten paar Jahre. Er hat ziemlich an dieser Schussverletzung zu knapsen. Und Folge dieser zweiten Bluttat ist dann schlicht und ergreifend, dass beide Führer, also die Führer beider sozialdemokratischer Positionen von der Bildfläche verschwunden sind. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für alles, was die Leute dann angeht. Also jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite sehr radikale Positionen von Leuten aus der anarchistischen Ecke, auch von vielen Räten selber, die sagen, okay, wir sehen ja, hier kommen wir nicht weiter. Die Kommunisten sagen Ähnliches, die sagen auch, also langsam kann uns eigentlich nur noch eine Räterepublik überhaupt retten, denn ihr seht ja, was mit Eisner passiert ist und was die Konterrevolution versuchen wird. Sie wird versuchen, alle, die sich für so eine Kompromisslösung einsetzen, auch aus dem Weg zu räumen. Gut, die führenden Köpfe beider Richtungen sind weg. Diese Ausgleichspolitik ist jetzt nur noch schwer möglich. Der Landtag läuft direkt in Panik auseinander. Es gibt also keine legitime, demokratisch legitimierte parlamentarische Regierung mehr. Bis zu Eisners Beerdigung, die zu einem, wie schon eben gesagt, zu einer großen Demonstration auch für die revolutionären Errungenschaften wird, passiert eigentlich nicht viel. Die Räte sind aber dann und auch danach der einzige wirklich demokratisch legitimierte Faktor, Machtfaktor. Ne? Und die Zwischenzeit von Eisners Ermordung, das hatte ich glaube ich gar nicht gesagt, das ist der 21. Februar 1919. Zwischen dem Februar 1919 und dem April 1919 ist ein relatives, dieses Machtvakuum spürbar. Es wird die Forderung nach Räterepublik immer lauter. Also gerade von den Arbeitern und Bauern Räten. Der Landtag findet sich in Bamberg wieder ein, wählt auch eine Regierung. Es ist so eine Machtspaltung. In Nordbayern regiert die MSPD in diesem Fall dann unter einem Menschen, der heißt Hoffmann. Und in Südbayern, in München und in südlich davon gelegenen Gebieten, eigentlich bis Garmisch-Partenkirchen, also bis in die Alpen runter, regieren die Räte weiter. Relativ undurchsichtige Situation, die dann schlicht und ergreifend dadurch aufgelöst wird, dass in München eine der radikalen Fraktionen die sich durchsetzt mit der Forderung, jetzt endlich die Räterepublik auf den Weg zu bringen, weil im Restreich gibt es nichts mehr. Also da ist nichts mehr zu wollen. Da sind die bis dahin ausgerufenen Räterepubliken niedergeworfen und München guckt nach dem Beispiel nach Russland und nach Ungarn, versucht da Verbindungen aufzubauen. Die Leute, die jetzt dann als die Radikalen oder viele sagen, sind radikale Illusionäre gewesen, wie auch immer, rufen dann am 6. April die erste Räterepublik in Bayern aus. Die wird häufig als eine Scheinräterepublik, also sowohl von den Kommunisten in der Zeit und auch danach als eine Scheinräterepublik, weil nicht von den Massen legitimiert dargestellt, lässt sich drüber streiten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wackelige Situation und wie das so ist bei Revolutionen, da läuft es nicht mit dreimaligem Antrag und so weiter und so fort. Ja, so ist das einfach. Da passiert was. Ich glaube, auf das, was da passiert, gehen wir eigentlich erst später noch ein, also in der zweiten Sendung. Deswegen wäre es vielleicht ganz sinnvoll, einfach nur mal zu gucken, wie das aussah, wie die Ausrufung dieser ersten Räterepublik aussah. Und vielleicht gehen wir ja noch ein bisschen darauf ein.
An das Volk in Bayern. Die Entscheidung ist gefallen. Bayern ist Räterepublik. Das werktätige Volk ist Herr seines Geschicks. Die revolutionäre Arbeiterschaft und Bauernschaft Bayerns, darunter auch alle unsere Brüder, die Soldaten sind, durch keine Parteigegensätze mehr getrennt, sind sich einig, dass von nun an jegliche Ausbeutung und Unterdrückung ein Ende haben muss. Die Diktatur des Proletariats, die nun zur Tatsache geworden ist, bezweckt die Verwirklichung eines wahrhaft sozialistischen Gemeinwesens, in dem jeder arbeitende Mensch sich am öffentlichen Leben beteiligen soll, einer gerechten, sozialistisch-kommunistischen Wirtschaft. Der Landtag, das unfruchtbare Gebilde des überwundenen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelöst, das von ihm eingesetzte Ministerium zurückgetreten. Von den Räten des arbeitenden Volkes bestellte, dem Volk verantwortliche Vertrauensmänner erhalten als Volksbeauftragte für bestimmte Arbeitsgebiete außerordentliche Vollmachten. Ihre Gehilfen werden bewährte Männer aus allen Richtungen des revolutionären Sozialismus und Kommunismus sein. Die zahlreichen, tüchtigen Kräfte des Beamtentums, zumal der unteren und mittleren Beamten, werden zur tatkräftigen Mitarbeit im neuen Bayern aufgefordert. Das System der Bürokratie aber wird unverzüglich ausgetilgt. Die Presse wird sozialisiert. Zum Schutz der Bayerischen Räterepublik gegen reaktionäre Versuche von außen und innen wird sofort eine Rote Armee gebildet. Ein Revolutionsgericht wird jeden Anschlag gegen die Revolution sofort rücksichtslos ahnden. Die Bayerische Räterepublik folgt dem Beispiel der russischen und ungarischen Völker. Sie nimmt sofort die brüderliche Verbindung mit diesen Völkern auf. Dagegen lehnt sie jedes Zusammenarbeiten mit der verächtlichen Regierung Ebert, Scheidemann, Noske, Erzberger ab, weil diese unter der Flagge einer sozialistischen Republik das imperialistisch-kapitalistisch-militaristische Geschäft des in Schmach zusammengebrochenen Deutschen Kaiserreichs fortsetzt. Sie ruft alle deutschen Brudervölker auf, den gleichen Weg zu gehen. Allen Proletariern, wo immer sie für Freiheit und Gerechtigkeit, wo immer sie für den revolutionären Sozialismus kämpfen, in Württemberg und im Ruhrgebiet, in der ganzen Welt, entbietet die Bayerische Räterepublik ihre Grüße. Zum Zeichen der freudigen Hoffnung auf eine glückliche Zukunft für die ganze Menschheit wird hiermit der 7. April zum Nationalfeiertag erklärt. Zum Zeichen des beginnenden Abschieds vom fluchwürdigen Zeitalter des Kapitalismus ruht am Montag, den 7. April 1919, in ganz Bayern die Arbeit, soweit sie nicht für das Leben des werktätigen Volkes notwendig ist. worüber gleichzeitig nähere Bestimmungen ergehen. Es lebe das freie Bayern! Es lebe die Räterepublik! Es lebe die Weltrevolution! München, den 6. April 1919. Der Revolutionäre Zentralrat Bayerns.
Wir können leider nicht mehr noch weiter darauf eingehen, so gern wir das natürlich jetzt noch wollten, aber uns läuft die Zeit da weg. Weil wir haben gerade festgestellt, wir sind kurz vorm Ende unserer Sendung. Ja, wir wollen euch jetzt nur noch natürlich verabschieden, dass ihr euch vielleicht den zweiten Teil auch noch anhört, wo es dann eben genau darum geht, dass die zweite Räterepublik eingeführt wird, ein Militärputsch und die blutige Rache der Gegenrevolution. Nur mal so ein paar Stichworte, die wir hier einwerfen wollen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir haben vielleicht jetzt zum Abschluss noch ein kleines nettes Schmankerl, um zu zeigen, dass Geschichte nicht nur etwas ist, was vorbei ist, sondern was vielleicht auch nochmal passieren kann.
Ich weiß, dass ihr irgendwo da draußen seid. Ich kann euch jetzt spüren. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Angst vor uns. Angst vor Veränderungen. Wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie die Sache ausgehen wird. Ich bin hier, um euch zu sagen, wie alles beginnen wird. Ich werde den Hörer auflegen und den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen sollen. Ich zeige ihnen eine Welt ohne euch. Eine Welt ohne Gesetze, ohne Kontrollen und ohne Grenzen. Eine Welt, in der alles möglich ist. Wie es dann weitergeht, das liegt ganz an euch.
It's
God is in the TV.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1919, die Münchner Räterepublik Teil 1.